Wie sollen wir als Christen unser Leben gestalten, damit es als geisterfülltes Leben bezeichnet werden kann? Ist diese Frage schwierig zu beantworten? Könntest du sie in einem Satz beantworten? Der Prophet Jeremia würde vielleicht so antworten: Dir, Herr, kommt es auf Treue und Zuverlässigkeit an. Wer treu und zuverlässig gegenüber Gott ist, führt ein geisterfülltes Leben, würde vielleicht Jeremia uns antworten. Jedenfalls gibt es viele, viele Bücher, die über geisterfülltes Leben berichten und wie das aussehen sollte. Am liebsten wäre es uns, wenn es eine einfache, messbare Formel gäbe. Bete jeden Morgen 5 Minuten, am Abend 2. Besuche möglichst immer den Gottesdienst und die Gebetstreffen. Tust du das, dann kannst du dich zu den Christen zählen, die geisterfüllt leben. Natürlich ist uns klar, dass das so nicht funktioniert, obwohl wir das gerne hätten, dann könnten wir das nämlich abhaken. Und diese Glaubenspraxis ja nicht zwangsläufig zu einem geisterfüllten Leben führen wird. Jedem Christen ist eigentlich klar, und deshalb ist das Thema auch oft so beladen, dass wir ein geisterfülltes Leben leben sollten, nur wissen wir oft gar nicht, wie das aussehen soll, wie das funktioniert. Geisterfüllt hat so einen unfassbaren, mystischen Klang. Und wenn ich eher zu den nüchternen Menschen gehöre, scheint dieses Ziel unerreichbar zu sein. Unsere hektische Lebensweise und die ständigen Herausforderungen in Beruf und Familie lassen ein solches Leben gar nicht zu, denken wir. Die Ansprüche, die wir meinen, erfüllen zu müssen, sind für uns zu hoch. Wir stecken in einem frustrierenden Dilemma fest. Von dem, was wir sollten und wollten und es doch nicht schaffen. Es gibt vielleicht so einige Christen, die so ganz geistlich sind, die schaffen das, aber ich nicht. So kann es sein, dass wir uns damit abfinden, dass unser Christsein auf Sparflamme läuft. Sagen wir nicht so laut, aber denken wir für uns. Und wir haben keine Ahnung, wie wir das ändern könnten. Es kann aber sein, dass wir Erwartungen an uns stellen, die Gott vielleicht gar nicht hat. Vielleicht sieht geisterfülltes Leben ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Vielleicht lebst du schon lange ein geisterfülltes Leben, ohne dir dessen bewusst zu sein. Das wäre ja auch schön mal. In meiner persönlichen Bibellese bin ich auf einen interessanten Abschnitt gestoßen. Jeremia fragte sich, woran es wohl liegen könnte, dass seine Landsleute so leben, als würde es Gott nicht geben. Und er macht eine Überlegung, er sagt, ich hatte gedacht, gewiss sind nur die einfachen Leute so, die handeln verkehrt, weil sie nicht wissen, was der Herr von ihnen erwartet und was in seinen Augen recht ist. Also Unwissenheit kann dazu führen, dass man im Leben falsche Entscheidungen trifft. Und Jeremia überlegt dann weiter, wenn es dann nicht die einfachen Leute sind, dann müssen ja die Gebildeten das besser haben. Ich muss die Gebildeten ansprechen. Sie werden es bestimmt wissen, aber gerade sie haben Gott den Gehorsam aufgekündigt und sich von ihm losgerissen, als wären seine Gebote nur eine lästige Fessel. Es liegt also nicht allein am Wissen. Es nützt nichts, wenn wir wissen, was Gott gefallen würde. Wir müssen es tun. Das ist der Schlüssel. Diese gebildeten Leute wussten alles, aber sie wollten nicht auf Gott hören. Sie empfanden seine Gebote als Fesseln, von denen sie sich befreien wollen. Also, es liegt nicht allein am Wissen. Wissen ist zwar die Grundlage unseres Handelns, doch ich muss mich entscheiden, ob ich entsprechend meinem Wissen handeln will. Das kennen wir ja. Wir wissen ja viele Sachen, wie wir es tun sollten. Aber wir tun es dann vielleicht doch nicht, aus verschiedenen Gründen. Übrigens ist es nicht schwierig herauszufinden, was Gott will und was ihm gefällt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass geisterfülltes Leben konkret und unkompliziert ist. Man muss nicht intellektuell sein. Man muss keine Matura haben, kein Hochstudium absolviert. Es ist unkompliziert. Jeder Mensch kann ein geisterfülltes Leben führen, in jeder Lebenssituation. Und das möchte ich mit dieser neuen Serie aufzeigen, in der wir uns mit einem weiteren Abschnitt im Epheserbrief beschäftigen werden, Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. In dessen vier Teilen. Ich behaupte übrigens nicht, dass es immer einfach sein wird und geisterfülltes Leben sich automatisch in unserem Leben ereignen würde. Aber was ich in dieser Serie aufzeigen will, ist, geisterfülltes Leben ist konkret und unkompliziert. Es gibt keine mystischen Praktiken, für die man eine bestimmte Weihe benötigt. Es gibt ganz konkrete Schritte, die wir tun können und die völlig unkompliziert sind. Jeder Mensch kann das verstehen und jeder kann es tun. Die einzige Frage ist, und das ist das einzige Komplizierte an dieser Sache, was kompliziert sein könnte. Das einzige Komplizierte an der Sache sind wir selbst. Nämlich, ob wir das tun wollen. Das ist das Komplizierte. Aber was Gott von uns erwartet, ist wirklich nicht kompliziert, aber wir selber sind kompliziert. Denn die Entscheidung, ob ich dieses konkrete, unkomplizierte Leben führen will und diese Schritte tun will, liegt einzig und allein bei mir selbst. Die Frage ist also nicht, ob wir es tun könnten oder ob wir dabei überfordert wären. Die einzige Frage ist, ob ich diese konkreten und unkomplizierten Schritte tun will oder nicht. Und da spreche ich nicht von 5 Minuten beten, 10 Minuten Bibel lesen, sondern ich spreche von einer Lebenshaltung. Beginnen wir mit den ersten beiden Versen dieses Abschnittes. Ich habe diese beiden Verse mit einem Appell überschrieben. Nimm Gott zum Vorbild. Zuerst lese ich die beiden Verse aus der revidierten Lutherbibel. Paulus schreibt, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Das vorhergehende Kapitel 4 des Epheserbriefes, wir sind ja quasi nahtlos, folgen wir dem Epheserbrief. Ihr könnt also alles über unsere Webseite nachhören, vom Kapitel 1, Vers 1 bis eben Kapitel 4, Vers 32. Und jetzt fahren wir da weiter im Kapitel 5. Also, Ende des Kapitels 4, gerade bevor jetzt unser Abschnitt kommt, finden wir eine Aufforderung, die wir vermutlich ziemlich herausfordernd finden. Nämlich, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Kein geringerer als Gott ist unser Vorbild in Freundlichkeit, Herzlichkeit und das Schwierigste, Vergebung. Wenn wir uns vergeben, dann soll das in derselben Qualität sein, wie uns Gott durch Christus vergeben hat. Paulus setzt damit die Messlatte ganz schön hoch. Und dann beginnt er seinen nächsten Gedankengang und macht unmissverständlich klar, dass er diese Messlatte keinesfalls nur einen Millimeter tiefer setzen will. Das kann auf uns beunruhigend wirken. Sind wir uns doch gewohnt, wenn so hohe Anforderungen uns gestellt werden, dass sie im gleichen Atemzug relativiert werden? So im Stil, ja, wir sollen einander vergeben, wie Gott uns durch Christus vergeben hat, das ist schon gut, aber wir sind ja nicht Gott, sondern nur Menschen und deshalb können wir das nie in dieser Weise tun. Und Gott weiß das und er versteht das und trotzdem sollen wir das anstreben. Oder der Klassiker, muss ich offen gestehen, der mich oft einfach ärgert, weil er so platt immer ist. Der Klassiker ist, wir sollen einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat, aber das schaffen wir nicht, aber Christus in uns schafft das. Was das immer heißt, meine Lieben. Aber damit haben wir auch den Schuldigen schon definiert. Wenn es dann nicht funktioniert, dann müsste es ja auch Christus sein. Solche Aussagen lieben viele. Sie wirken so beruhigend und sie fördern unsere Trägheit, aber sie spornen uns nicht an. Sie machen uns zu Hampelmännern und nicht zu erwachsenen, reifen Leuten, die erwachsene und reife Entscheidungen treffen. Paulus macht das praktisch nie so. Er stellt nicht die Messlatte hoch und dann relativiert er sie. Nein, im Gegenteil. Er spitzt das sogar noch zu. Nie macht Paulus, dass er die Verantwortung, die wir tragen, dass er die Gott überträgt, sondern unterscheidet sehr wohl, was Gott in unserem Leben wirkt und was unser Anteil ist, weil das christliche Leben ist ein Zusammenwirken mit Gott. Wir sind keine Marionetten. Bekehren uns und dann, oder so Kasperli-Figuren. Und dann steckt Gott seine Hände in die Figur und dann steuert er die Figur. Nein, wir sind erwachsene Leute. Wir sind für Gott auch ein Gegenüber. Paulus vertieft und präzisiert seine Aussage. Er spitzt sie zu. So ahmt nun Gott nach. Übrigens das einzige Mal im Neuen Testament, wo wir direkt dazu aufgefordert werden, Gott nachzuahmen. Nehmt euch Gott zum Vorbild, übersetzen andere Bibeln. Das ist richtig übersetzt, das kann man so übersetzen, aber mir gefällt die Übersetzung der Lutherbibel besser. So ahmt nun Gott nach. Und man könnte auch sagen, werdet Nachahmer Gottes. Das griechische Wort, und deshalb gefällt mir das besser, das ist richtig übersetzt mit Vorbild, dass ihr mich nicht falsch versteht, aber ich habe diesen Begriff Nachahmen lieber, weil der meine ich noch mehr ein bisschen das zeigt, weil im Griechischen heißt es, und das wird euch bekannt vorkommen, Mimetes. Mime. Von da wird das Wort Mime abgeleitet. Übrigens auch, wenn Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild, wenn es eine Übersetzung macht, nehmt mich zum Vorbild, dann steht dort meistens dieses Wort Mime. Mimetes. Mime, von diesem Wort ist das Wort Mime abgeleitet und beschreibt, dass ein Mensch Worte und Verhalten eines anderen nachmacht, nachmimt. Paulus will damit sagen, dass wir Gott nachahmen sollen, ihn nachmachen. Dieser Gedanke ist gar nicht neu. Denn eine ähnliche Aufforderung begegnet uns schon ganz am Anfang des Alten Testamentes, wo Gott dem Volk Israel erklärt, wie ihre moralische Verhaltensregeln sein sollten und begründet die Wichtigkeit für die Einhaltung der Vorschrift ganz einfach damit, ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Ganz einfach. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Israeliten mussten durch ihr Verhalten Gott in gewisser Weise ähnlich werden, ihn nachahmen. Denn er ist heilig und sie sollen auch heilig sein. Auch Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass wir Gott nachahmen sollten. Er sagt über die Feindesliebe, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und ich höre schon unsere Schreien, nein, das können wir nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und dann haben wir 100 Rechtfertigungen, warum das nicht funktioniert. Jesus sagt schlicht und ergreifend, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wer seine Feinde liebt, ist ein Nachahmer Gottes und macht damit deutlich, dass er ein Kind Gottes ist. Und Jesus beendet diesen Gedankengang wiederum mit einer Zuspitzung. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater, euer himmlischer Vater vollkommen ist. Voilà. Wir sehen, was Paulus fordert, ist gar nicht neu und auch nicht außergewöhnlich. Es ist eigentlich selbstverständlich. Haben wir Gottes Liebe kennengelernt, dann sollte es ganz normal sein, dass wir diese Liebe nachahmen. Natürlich will Paulus damit nicht sagen, dass wir wie Gott werden sollten. Kein Mensch wird je wie Gott werden. Das ist unmöglich. Wer Gott werden will Gott seinen Platz streitig machen. Der ist in Rebellion gegen Gott. Das ist die größtmöglichste Sünde, die ein Mensch tun kann. Gott werden zu wollen. Deshalb stellt Paulus die Aufforderung, Gott nachzuahmen, in einen Zusammenhang, der diesen Gedanken, dass wir Gott gleich werden müssten, gar nicht erst aufkommen kann. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Übrigens interessant, dass er von Gott spricht und nicht vom Vater, weil Vater und Kind wäre ja die Gegenüberstellung. Und damit ist es ein klarer Akzent. Gott bleibt Gott und ist Gott. Und ihr bleibt seine geliebten Kinder. Da gibt's nichts zu rütteln. Dieses Verhältnis bleibt stehen. Wir müssen also nicht wie Gott werden. Denn das ist ganz und gar unmöglich. Wir sind seine Kinder und tun das, was Kinder tun. Wir imitieren unseren Vater. Wir lernen von ihm. Wir ahmen seine guten Eigenschaften nach, aber wir bleiben seine Kinder und er ist und bleibt Gott. Welche Eigenschaft Gottes wir in besonderer Weise nachahmen sollten, erfahren wir gleich im nächsten Vers. Es ist, wie könnte es anders sein, die Liebe, die wir nachahmen sollten. Liebe ist ein Wort, das bei uns verschiedene Vorstellungen und Gefühle hervorruft. Wenn du jetzt gerade so in einer Verliebtheitsphase bist, in jemanden verliebt, der andere weiß es vielleicht noch nicht, dann wirst du, wenn du das Wort Liebe hörst, etwas ganz anderes empfinden als jemand, der jetzt schon, weiß ich. Paulus war sich dessen bewusst, wie verschieden die Vorstellungen der Menschen sind, wenn sie das Wort Liebe hören. Wie verschieden die Assoziationen sind zum Wort Liebe, ist ja auch heute so. Liebe machen, wir haben Liebe gemacht, das ist für ein Blödsinn. Die sind einfach mal miteinander ins Bett, ob sie sich lieben, fragen sie sich erst meistens nachher. Oder? Ist auch schon angefallen. In den Filmen, die gehen immer sofort miteinander Kussbett und dann überlegen sie, ob sie zusammenpassen und sich gern haben. Das nennt man Liebe machen. Nein, das ist nicht Liebe machen. Das Triebe machen. Also wir haben verschiedene Vorstellungen und Assoziationen. Und deshalb, weil Paulus das auch wusste, seine Zeit waren auch die Menschen ganz normal wie wir, lässt er es nicht zu, dass jeder, der das liest, den Begriff so füllt, wie er will. Er will sicher gehen, dass wir verstehen, von welcher Art der Liebe er hier eigentlich spricht. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott seinem lieblichen Geruch. Es geht also nicht um Gefühle, um Schmetterlinge und Verliebtheit. Die Liebe, von der Paulus spricht, ist eine Tat. Jesus, der uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, sich selbst an uns zu verschenken, indem er sich für unsere Schuld verspotten und hinrichten ließ. Und seinen Jüngern sagte Jesus einmal, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Und genau das hat Jesus getan. Er hat sein Leben für seine Freunde, für seine Jünger und für uns gegeben. Und Jesus scheute sich nicht, von seinen Jüngern diese aufopfernde Liebe zu fordern. Er sagt ihnen, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Ich glaube, die Brisanz von dem, was uns ständig in der Bibel begegnet, ist uns oft gar nicht bewusst, weil wir das immer schon gleich relativieren, wenn wir es lesen. Gottes Liebe, die wir nachahmen sollen, ist eine aufopfernde Liebe, eine Liebe, die nicht das eigene Wohlergehen sucht, sondern das Wohlergehen des anderen. Liebe, die sich verschenkt, so wie es Gott selbst tat, indem er seinen Sohn für uns gab. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie tragisch, wenn Menschen sich dieser Liebe Gottes verschließen und das Risiko eingehen, verloren zu gehen. Sie sind zu stolz, um sich vor diesem liebenden Gott zu demütigen und sich ewiges Leben schenken zu lassen. Was ich mache, mache ich selber. Das erarbeite ich mir selber. Was ich will, werde ich erreichen. Das ist unsere Überzeugung. Und da müsste man sich beschenken lassen. Da müsste man mal zugeben, dass das Wichtigste, worauf es im Leben ankommt, ich nicht machen kann, sondern ich nur bekommen kann. Dieses Geschenk muss angenommen werden, denn wahre Liebe kann nur einladen. Würde sich die Liebe Gottes mir aufdrängen und mich in Besitz nehmen, dann wäre es keine Liebe. Es ist nicht möglich. Wahre Liebe lädt ein und respektiert die Antwort des Beschenkten, ob er die Einladung annimmt oder nicht. Liebe, die sich aufdrängt und in Besitz nehmen will, verdient das Wort Liebe nicht. Ist nicht Liebe. Jedenfalls ist die Liebe Gottes nirgends sichtbarer und greifbarer als dort, wo Gott seinen Sohn für unsere Schuld und Sünde sterben ließ. Und deshalb schreibt Johannes in seinem Brief, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. Das ist die Liebe Gottes. Das Kreuz ist der eindeutige Liebensbeweis Gottes. Deutlicher kann uns Gott seine Liebe nicht beweisen. Das Opfer seines Sohnes hat ihm so gefallen, dass Paulus eine Aussage aufgreift, die uns im Alten Testament oft begegnet, wenn gesagt wird, dass ein Opfer, das war ein Tieropfer, Gott gefallen haben. Also ein Brandopferaltar, und dann heißt es oft zum lieblichen Geruch. So, Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Das ist so von dem Opferdenken der Geruch. Oder gestern Abend bin ich mit Lilian noch mit dem Fahrrad etwas rumgefahren und da gab es auch so tolle Gerüche. Das war so ein milder Abend, dann ist man im Haus vorbeigekommen und da hat es gerochen nach Grilladen. Das ist ein herrlicher Duft. Und da wäre man am liebsten ins Haus gegangen und sagt, hallo. Wir sind jetzt auch da und hätten ein bisschen euer Duft hat uns verführt. Und das ist der liebliche Duft. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Da fühlt sich Gott eingeladen. Willkommen. Weil es mit der richtigen Haltung geopfert wird. Schönes Bild, ein lieblicher Geruch für Gott. Gott freut sich über dieses Opfer und Gott freut sich darüber, wenn wir diese Liebe nachahmen. Das ist für ihn wie ein lieblicher Duft, der zu ihm aufsteigt. Er fühlt sich angezogen, eingeladen, willkommen. Das gilt übrigens auch für unsere Ehen. Denn Paulus weist dort nochmals, auch in dem Epheserbrief, darauf hin, dass wir diesmal, bezieht das auf Jesus, nachahmen sollen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sie selbst für sie dahingegeben. Das ist die Messlatte für die Ehe. Das ist die Liebe, von der die Bibel spricht. Die Latte ist also hochgesetzt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ein geisterfülltes Leben immer leicht sei. Ich sage nur, dass es konkret und unkompliziert ist. Gott freut sich, wenn wir seine Liebe nachahmen. Paulus schreibt den Philippen, den Christen in Philippi, die ihm Gaben zukommen ließen, also Geld oder Esswaren, weiß nicht, was das alles denn war. Und er schreibt ihnen Folgendes, interessant. Ich habe aber alles erhalten, was er mir geschickt hat, im Überfluss. Und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Also was ihr Philipper mir geschenkt habt, das ist ein Opfer, was sie gebracht hat, und das, da freut sich Gott, das ist wie so Grilladen, wo man sich so hingezogen fühlt. Gott freut sich darüber. Nehmen wir es uns zu Herzen. Werden wir Nachahmer Gottes? Nehmen wir die Aufforderung von Paulus ernst und versuchen wir, sie ja nicht zu relativieren. So ahmt nun Gott nach, als geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Das ist konkret und unkompliziert, aber nicht immer einfach. Und in den nächsten Abschnitten dieser Serie wird es noch konkreter und es bleibt unkompliziert. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für die große Liebe, die du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass du uns dadurch ein Leben ermöglichst, das befreit ist von Schuld. Dass du uns damit das größte Geschenk gemacht hast, dass wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden für alle Ewigkeit. Und dass du uns dadurch ermöglicht hast, dass wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Ein Leben, in dem wir uns nicht selbst zerstören, sondern in dem wir gesunden und reifen und wachsen können. Ich danke dir, dass das, was du uns sagst, nicht kompliziert ist. Und dass man nicht studiert haben muss, um zu begreifen, was du sagst, sondern es ist konkret und unkompliziert. Und hilf uns, dass wir dir nicht im Weg stehen, sondern entdecken, dass das der wahre Reichtum ist, wenn wir uns an das halten, was du uns sagst, dass das Freude macht und Erfüllung bringt im Leben. Amen.